Ja, mein Name ist Christoph Badelt. Ich bin von meinem Grundberuf her Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Habe allerdings diesen Beruf in der Form jetzt schon lange nicht ausgeübt, weil ich zwischen den Jahren 2002 und 2015 Rektor der Wirtschaftsuniversität war. Daran anschließend mit ein paar Monaten der Bildungskarenz war ich WIFO-Chef. Und ich habe dann aus Altersgründen eigentlich diese Leitung aufgegeben. Der Herr Felbermayr hat das mit Werf übernommen. Und ich bin jetzt sozusagen, meine wichtigsten Tätigkeiten sind Chef des Fiskalrats und des Produktivitätsrats zu sein. Aber ein bisschen verbindet mich doch immer noch das Interesse und die Artikel, die ich schreibe, mit der Sozialpolitik.
Der Fiskalrat ist ein Gremium, das durch Analyse der Kapitalmärkte und der Entwicklung der Finanzschuld die Politik unterstützen soll, finanzpolitische Maßnahmen zu setzen. Einige Aufgaben, Einschätzung der finanzpolitischen Lage mit Vorschau, Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Staatsverschuldung und Analyse der Nachhaltigkeit und Qualität der Budgetpolitik. Das Ritual des Fiskalrates, dem die Analyse der öffentlichen Finanzen und die Überwachung der Fiskalregeln obliegt, sieht folgendermaßen aus. Im Jahresbericht wird dem Finanzminister ausgerichtet, was zu tun wäre. Die Budgetsituation ist angespannt, es müssen Spielräume geschaffen werden, denn die Wirtschaftsaussichten sind seit langem nicht die besten. Der Fiskalrat ging im November 2013 aus dem früheren Staatsschuldenausschuss hervor.
Der Fiskalrat, übrigens auch der Produktivitätsrat, ist durch ein österreichisches Gesetz, das auf einer EU-Vorgabe beruht, eingerichtet worden. Und die Kernaufgabe des Fiskalrats ist es, die Einhaltung der europäischen Finanzregeln, der Stabilitätsregeln, durch die österreichische Finanzpolitik zu überwachen. Wir machen das so, dass wir zweimal im Jahr einen Bericht herausgeben, der eben die österreichische Finanzpolitik beurteilt, aber auch eigene Finanzprognosen macht. Das dient in der Praxis dazu, ein bisschen der Regierung auf die Finger zu schauen. Wir haben keine Durchsetzungsmacht, was unsere Empfehlungen betrifft. Aber die Medien sind durchaus interessiert, weil wir eben eine unabhängige Stimme sind, die die Fiskalpolitik beurteilt. Wenn man mal dann in dieser Rolle ist in der Gesellschaft, dann wird man auch immer wieder zu aktuellen finanzpolitischen Fragen gefragt und tritt auch entsprechend in den Medien auf.
15 weisungsfreie Mitglieder hat der Fiskalrat. Präsident Christoph Badelt zur Frage, welche Handlungsmöglichkeiten dieser besitzt.
Zunächst einmal ist es so, dass ein Teil der Berichte tatsächlich die Beurteilung enthält, ob Österreich die EU-Regeln einhält oder nicht. In der Gegenwart ist es meistens relativ klar, wobei die Gegenwart für den Wirtschaftsstatistiker auch immer ein Jahr verspätet sozusagen aufs Tapet kommt. Für die folgenden Jahre, für die beispielsweise der Bund schon eine Haushaltsplanung macht, das ist im Augenblick bis 2027, ist das schon schwieriger, weil das beruht dann auf unserer eigenen Fiskalprognose, die nicht immer ident ist den Vorstellungen des Finanzministeriums. Und auch da sagen wir, also nach unserer Einschätzung ist Österreich dabei, die Vorgaben zu erreichen oder nicht zu erreichen. Und das ist, wenn Sie so wollen, einmal ein gerade jetzt, sage ich mal, vielleicht ein Alarmruf, wenn es nicht passiert. Wenn es tatsächlich nicht passiert, dann setzt sich Österreich natürlich einem Verfahren durch die Europäische Kommission aus, wo man Österreich wieder auf den rechten Pfad zurückbringen will. Das hat es in den letzten Jahren kaum gegeben. Jetzt kommen wieder ganz neue Fiskalregeln, die haben die EU-Gremien gerade beschlossen. Und da wird auch wieder eine neue Zeit anbrechen, wie sehr man dann auch wirklich Sanktionen zu fürchten hat, wenn man sie nicht einhält.
Die wesentlichen Merkmale des neuen Fiskalrahmens sind Beibehaltung der Maastricht-Kriterien, das heißt, das Defizit darf maximal 3% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Das BIP zeigt an, wie viel in einem Land in einem bestimmten Zeitraum wirtschaftlich geleistet wurde. Christoph Badelt, der Präsident des Fiskalrates sowie des Produktivitätsrats, unterstreicht.
Da sind wir jetzt gerade an einer Grenze. Wir sind eigentlich nicht zufrieden mit dem Haushaltsplan, den die Regierung vorgelegt hat. Damit meine ich jetzt weniger das Budget 24 als das, was sie geplant haben bis zum Jahr 2027. Da sieht die Haushaltsplanung nach wie vor ein Defizit von 2,7% des Bruttoinlandsprodukts vor. Wir glauben, dass das zu hoch ist, vor allem auch, weil die Erfahrung lehrt, dass immer wieder neue Ansprüche an den öffentlichen Sektor gestellt werden. Und dann wäre man sehr rasch über der nach wie vor gültigen 3%-Grenze. Mal abgesehen davon, dass auch unabhängig von den EU-Regeln es nicht gut ist, wenn ein Staat überhaupt keine Perspektive hat, seinen öffentlichen Haushalt zu konsolidieren.
Haushaltskonsolidierung bedeutet demnach, Schuldentilgung und Kreditaufnahmen so zu gestalten, dass die dauerhaft bestehenden öffentlichen Schulden mittelfristig verringert werden bis zum ausgeglichenen Haushalt. Hauptursache steigender Staatsverschuldung ist ein permanentes Budgetdefizit. Der Staat gibt jedes Jahr mehr aus, als er einnimmt. Reformen und Sparpakete sind politisch schwer durchsetzbar. Es ist einfacher, jedes Jahr neue Schulden zu machen, bis es irgendwann nicht mehr geht. Aber der Staat muss ausgeben, besonders im Sozialbereich ist das entscheidend. Die Leistungen können für Niedrigeinkommenshaushalte, ältere Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung, Kranke, Arbeitslose oder junge Menschen bestimmt sein. Der Staat hat seiner sozialen Aufgabe zu entsprechen.
Sie sprechen mit dieser Frage durchaus Streitthemen der Politik an. Also beispielsweise wird von Seiten der ÖVP, etwa auch in diesem Plan, den der Bundeskanzler Nehammer da eigentlich in seiner Rolle als ÖVP-Parteiobmann vorgelegt hat, da werden schon gewisse Einsparungen zur Diskussion gestellt oder eigentlich aufgestellt, und zwar sowohl bei der Arbeitslosenversicherung als auch bei der Sozialhilfe. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass das viel bringen würde, und manches ist, glaube ich, auch inhaltlich nicht wahnsinnig gut, aber es ist nicht so, dass der Sozialbereich völlig tabu wäre, was Vorstellungen von manchen politischen Kräften betrifft hinsichtlich Einsparungen.
Im Herbst wird gewählt. Was bedeutet die Nationalratswahl für das kommende Budget? Der Präsident des Fiskalrates, Christoph Badelt, erläutert.
Es gibt jetzt einen Bundesvoranschlag für das Jahr 2024 und es gibt diese mittelfristige Haushaltsplanung bis 2027. Wenn im Herbst gewählt wird, wird es wohl eine Weile dauern, bis es eine neue Regierung gibt. Also wird es dann wahrscheinlich ein Budgetprovisorium 2025 geben und irgendwann wird sich die neue Regierung so fest in den Sattel gesetzt haben, dass sie auch ein endgültiges Budget 2025 macht. Plus einer entsprechenden um ein Jahr nach hinten verschobenen mittelfristigen Haushaltsplanung. Und das ist dann natürlich der Zeitpunkt, wo wir eben auch wieder unsere Analyse ansetzen werden und unseren Senf dazu geben werden. Aber was da drinstehen wird, das soll ich jetzt sagen, wissen die Götter, nicht?
Staatliche Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung und der Regelung der inneren und äußeren Ordnung, der Rechtssicherheit und des Wirtschaftslebens dienen, sind unabdingbar. Ein erfülltes Leben für alle, Frieden und Freiheit von materieller Not, Zukunftsperspektiven für nachfolgende Generationen. Das sind wunderbare Aussichten, aber offensichtlich ist, dass die heutige weltweite Ordnung und Ökonomie diesen Zielen nicht gerecht wird. Die Vertreter einer weltweiten ökosozialen Marktwirtschaft sind jedoch davon überzeugt, dass Markt und Nachhaltigkeit gleichzeitig möglich sind. Christoph Badelt dazu.
Der damalige Vizekanzler Riegler war da wirklich sehr, sehr weit vorausschauend, indem er dieses Modell getrieben hat. Er war nicht der Einzige, es hat auch in der Schweiz, in Deutschland solche Modelle gegeben. Heute ist die Bertelsmann-Stiftung sehr dran, ein inklusives Wachstum zu propagieren und damit zu sagen, ja, wir sollen schon und können auch wachsen, aber es muss eben ökologisch vertretbar sein und es muss alle Leute mitnehmen und es darf nicht Leute zurücklassen. Und das sind, glaube ich, die gesellschaftspolitischen Ziele, die normativ relativ klar beschreibbar sind, im Grunde genommen auch auf der EU-Ebene so beschrieben und letztlich sogar auf der Ebene der Vereinten Nationen, die ja diese Sustainable Development Goals formuliert haben, zu denen sich zumindest theoretisch auch die meisten Regierungen in Europa bekennen und auch die österreichische Regierung tut das.
Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Es ist besonders wichtig, sich den Bedürfnissen und Prioritäten der schwächsten Bevölkerungsgruppen und Länder anzunehmen. Denn nur wenn niemand zurückgelassen wird, können die 17 Ziele bis 2030 erreicht werden.
Also ich würde es mal so sagen, wenn ich ein bisschen zurückschaue, dann war in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir das Modell der sozialen Marktwirtschaft, das ist ja sehr stark von Ludwig Erhard und Müller-Amag, also von den deutschen großen Wirtschaftspolitikern und auch Wirtschaftstheoretikern entworfen worden. Und das hat zweifellos zu einem solchen starken Wirtschaftswachstum geführt, dass der materielle Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg auch wirklich stark wieder angewachsen ist. Und dann in den 60er Jahren hat man wohl die ersten Bedenken bekommen hinsichtlich der Ökologie, auch hinsichtlich des weltweiten Kontextes, ob diese Art des Wachstums, die wir in Europa haben, nicht nur in Europa, auch in den meisten OECD-Staaten, aber eben auch in Europa, ob das wirklich ein Modell sein kann, dass sich die Welt insgesamt gleichmäßig und in eine Wohlstandswelt verwandelt. Dann kam der Club of Rome und es kam langsam die Umweltdiskussion auf. Eigentlich seit dieser Zeit gibt es das Mitdenken, wir brauchen sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht ein gesundes Gegengewicht zu einem rein ökonomistischen Denken, wo nur die Wachstumsraten im Vordergrund stehen. Und das hat sich eigentlich über die Jahre immer mehr verstärkt und ist in der Zwischenzeit schon, und das Beispiel der Vereinten Nationen habe ich genannt, ist das in die Zielkataloge eigentlich schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten der Politik hineingekommen. Nur der Zielkatalog ist das eine und das reale Machtspiel zwischen diesen drei Perspektiven ist das andere. Ich glaube, dass wir in diesem Machtspiel nach wie vor drinnen sind. Dass damals, als der Club of Rome diese Dinge formuliert hat, damals ist es eigentlich eher um die Begrenztheit der Ressourcen gegangen. Damals war noch nicht so viel oder zumindest nicht so nachhaltig vom Klimawandel und den Schäden durch den Klimawandel und der Erderwärmung und all das die Rede. Das ist dann erst später gekommen. Aber jetzt haben wir sozusagen in der Ökologie noch ein Dringlichkeitselement drinnen durch den Klimawandel, während die Prognosen hinsichtlich des Auffindens etwa von Energie, die zweifellos begrenzter ist, aber die haben sich, man hat halt einfach immer doch noch was gefunden und das ist ja heute auch noch der Fall. Trotzdem wissen wir alle, dass wir nachhaltige Energiequellen brauchen, aber das wirklich Bedrohliche ist, sind natürlich die Treibhausgasemissionen und die Rückwirkung aufs Klima, weil da geht uns wirklich schon die Zeit aus, ja? Da geht uns die Zeit eigentlich schon früher aus, als die theoretische Frage, wann findet man kein Erdöl oder Erdgas mehr.
In den Perspektiven heute Christoph Badelt, der Präsident des Fiskalrates. Das Gremium, das durch Analyse der Kapitalmärkte und der Entwicklung der Finanzschuld die Politik unterstützen soll, finanzpolitische Maßnahmen zu setzen. Christoph Badelt ist am 17. April Gast bei den theologischen Kursen in Wien zur Frage, wie sozial kann eine Marktwirtschaft heute sein? Im Idealfall beschreibt politisches Handeln ein langfristiges Denken über Legislaturperioden hinweg und eine Politik, die experimentell nach den besten Lösungswegen sucht. Oft ist es aber nur die Sicht auf die kommende Legislaturperiode, das erschwert langfristige Lösungen. Wie sieht Christoph Badelt dies?
Ja, das stimmt. Natürlich ist die Politik immer wieder versucht, nur in den Dimensionen der Wiederwahl zu denken und daher in den Dimensionen der Legislaturperioden. Und es ist richtig, wir brauchen natürlich mehr langfristiges Denken. Aber das ist halt in gewisser Weise auch der Preis der Demokratie, dass die kurzfristigen oder relativ kurzfristigen Wahlzyklen die Politik sehr stark beeinflussen. Weshalb es eben halt auch wichtig wäre, in der Bevölkerung ein breites Bewusstsein für die Dringlichkeit etwa der Klimaprobleme zu schaffen. Denn die Politiker werden hier nicht stärker intervenieren, wenn sie das Gefühl haben, sie verlieren dann die Wahlen. Ja? Und insofern muss Umweltarbeit, aber auch das Wecken von einem Bewusstsein, dass wir nach wie vor massive soziale Probleme haben. Da muss man eigentlich in der Demokratie sehr stark auch am Bewusstsein der Menschen arbeiten, damit sie einen Politiker oder eine Politikerin auch dann wählen, der sich dieser Themen annimmt und damit vielleicht auch kurzfristig unpopuläre Maßnahmen setzt.
Turbokapitalismus, auch Raubtierkapitalismus, ist ein abwertender politischer Begriff für eine wenig bis nicht eingeschränkte Marktwirtschaft. Eine zeitlich sehr schnelle Umstellung von vorher sozialistischen Wirtschaftssystemen auf eine kapitalistische Ausrichtung. Zum Beispiel in der Endphase der DDR war dies der Fall. Aber Dieser sogenannte Turbokapitalismus ist nun ins Stocken geraten. Kann man diese Verschnaufpause auch positiv nutzen?
Ich glaube, dass wir wie oft in der politischen Diskussion zwischen zwei Extremen schwanken, die ich beide ablehne. Da gibt es die sehr klassische wirtschaftsorientierte Perspektive, Wachstum ist alles. Wir müssen mehr wachsen als unsere Konkurrenzländer, Wettbewerbsfähigkeit, pipapo. Das hat natürlich sehr viel auch mit Globalisierung zu tun, denn wenn Sie wirklich in der ganzen Welt immer nur jene Ressourcen, die am kostengünstigsten sind, verwenden, dann kommen Sie zu einer sehr großen internationalen Arbeitsteilung. Das ist zwar auf der einen Seite effizient, auf der anderen Seite muss man sehr aufpassen, dass man dann nicht ärmere Länder massiv ausbeutet, sei es, dass die Menschen dort unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, sei es, dass man Rohstoffe, Beispiel Afrika, halt einfach abzieht, ohne dass die was davon haben und dergleichen mehr. Also das ist sozusagen die eine Seite, die sehr stark konventionell auf Wachstum setzt und sagt, ohne dem geht's nichts und das ist das, was uns glücklich macht. Die andere Extremposition wird von manchen Umweltorganisationen, auch vielleicht von manchen Flügeln der nicht pragmatischen Grünen vertreten, die sagt, wir brauchen einen Stopp im Wachstum und Wachstum ist böse und wir müssen mit weniger auskommen und tatsächlich lieber einschränken und dergleichen mehr. Und ich glaube, dass das auch nicht richtig ist. Weder normativ ein gescheites Konzept ist, noch richtig ist, weil zu sagen, es kommt halt sehr darauf an, welches Wachstum wir haben und woher das Wachstum kommt, ob das Wachstum daher kommt, dass wir Panzer bauen oder ob das Wachstum daher kommt, dass wir den Gesundheitssektor oder den Pflegesektor ausbauen. Und ich kann nicht sagen, wir brauchen kein Wachstum, weil man gleichzeitig weiß, was etwa in Pflegehinsicht auf uns zukommt. Da brauchen wir ganz dringend ein Wachstum, auch in der Bildung und dergleichen mehr. Also ich meine, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte, wobei es da natürlich dann im Alltag bis zu jedem Bundesbudget und jedem Landesbudget halt dann am Schluss des Tages darum geht, wer kriegt wie viel vom Kuchen.
Zu einem anderen Thema. Welche Tugenden würde der Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt Wirtschaftstreibenden empfehlen?
Ich glaube, dass Wirtschaftstreibende sehr viele Möglichkeiten haben, ethisch oder unethisch zu agieren. Ich glaube, es ist überhaupt nichts Verwerfliches, wenn ein Wirtschaftstreibender Gewinn macht. Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn Leute das Wort Profit so richtig in den Mund nehmen und so sagen, alles was Profit ist, ist ganz was Fürchterliches. Weil Profit, das ist halt einfach das Residualeinkommen, wie wir Ökonomen sind, das ist das nicht fixe Einkommen, sondern das Einkommen, das einem Unternehmen oder einem Unternehmer übrig bleibt. Und es kommt daher sehr viel darauf an, wie er zu diesen Gewinnen kommt, wie er zum Beispiel seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer behandelt, wie er mit Umweltproblemen umgeht und dergleichen mehr. Und es kommt ferner darauf an, wie er die Gewinne verwendet, wie er sie verteilt. Ja? Ob er das alles für sich verwendet, mal abgesehen davon, dass er, um ein Unternehmen weiterzubringen, auch immer irgendwas reinvestieren will. Oder ob er auch das dafür verwendet, dass zum Beispiel die brennenden sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Probleme in unserer Gesellschaft verbessert werden oder gelöst werden. Ja? Und sich nicht nur darauf verlässt, ich zahle meine Steuern, habt es mir gern. Ja? Also mich hat da zum Beispiel sehr die Philosophie, die der frühere Generaldirektor Treichli in die erste Bank gebracht hat, ja, mit der ersten Stiftung, die ja sozusagen einer der, leider heute nicht mehr der Haupteigentümer, aber doch ein wesentlicher Eigentümer ist, wo er sozusagen ganz deutlich gezeigt hat, ja, die erste Bank verdient sehr gut, aber in der Stiftung, wo das Geld dann sozusagen zum Eigentümer zurückfließt, engagieren wir uns nachweislich in allen möglichen politischen, sozialen, kulturellen Agenten, die gesellschaftlich notwendig sind. Das sage ich jetzt für eine Großbank, aber das gilt im Grunde genommen auch für den kleinen mittelständischen Unternehmer.
Welche sind für Christoph Badelt die gegenwärtigen größten sozialen Probleme?
Also wenn Sie es international anschauen, und das muss man wohl auch, gerade auch als Christ, dann haben wir einfach nach wie vor eine dramatische Ungleichheit in der Verteilung und im Wohlstand und in den Lebenschancen, die unter anderem dazu führt, dass wir ein starkes Migrationsthema haben, das wir dann hier irgendwie nicht mehr bewältigen. Und im Übrigen ist dieses Verteilungsthema auch jetzt in der internationalen Perspektive ganz massiv ein ökologisches Thema, weil natürlich auch die Folgen des Klimawandels sehr ungerecht verteilt sind und keineswegs diejenigen, die am meisten zur Erderwärmung beitragen, diejenigen sind, die am meisten darunter leiden. Auf der nationalen Perspektive, glaube ich, fällt mir als allererstes ein, dass wir wieder eine leistungsfähige Mindestsicherung brauchen. Die ist meiner Meinung nach wirklich verschlechtert worden, als man das Sozialhilfegrundsatzgesetz geschaffen hat. Ich halte das nicht für eine gute Entwicklung. Aber es gibt natürlich im Sozialbereich im weiteren Sinn des Wortes auch jede Menge ungelöste Probleme. Wir haben im Gesundheitswesen jede Art von Problemen, nicht nur jetzt die akuten, konkreten Probleme, dass man, was weiß ich, wie lang braucht, um auf Kassenkosten einen Facharzttermin zu kriegen oder solche Sachen, sondern wir haben im Gesundheitswesen nicht zuletzt durch die technologische Entwicklung der Pharmazeutika, ein zunehmend schwieriges ethisches Problem, was die Finanzierung betrifft, ja, weil wir in der Sozialversicherung von der Norm ausgehen, die mir sehr gut gefällt, dass eigentlich ein krankversicherter Mensch jene Behandlung bekommen soll, die dem Stand der Wissenschaft entspricht. Und die Wissenschaft produziert aber jede Menge neuer Therapien und jede Menge neuer Diagnoseverfahren, dass das zu einer Kostenexplosion führt, wo keiner mehr weiß, wie man das sich langfristig leisten kann. Und da sind wir damit sehr rasch bei naheliegenden ethischen Problemen. Aber wir haben diese ethischen Probleme letztlich auch im Bereich der Pensionen, weil unser Pensionssystem, da es im Umlagesystem, im Umlageverfahren finanziert wird, letztlich ein System ist, wo die im Erwerbsleben stehende Generation, die im Pension lebenden Menschen sozusagen finanziert. Und das wird natürlich durch die demografische Veränderung massiv belastet, sage ich einmal. Und das löst auch jede Menge von offenen Themen aus. Und vor allem in diesem Thema habe ich das Gefühl, dass die Politik den Kopf völlig in den Sand steckt und sich aus Angst davor, dass irgendjemand dagegen polemisieren könnte, diesen Fragen nicht stellt. Das sehe ich als Ökonom und Sozialpolitiker auch als ein Problem. Also das sind jetzt nur drei wichtige Beispiele.
Ist das eine Anregung zu längerer Arbeitszeit? Dazu Christoph Bartelt, Präsident des Fiskal- und Produktivitätsrates, abschließend.
Ja, zweifellos. Es kann sich nicht ausgehen, dass wenn die Lebenserwartung sukzessive steigt, auch wenn sie jetzt gerade wieder einmal ein bisschen eingebrochen ist, aber in der langen Frist sukzessive steigt, dass man nur hofft, durch Produktivitätswachstum den Menschen ein viel, viel längeres Leben in der Pension zu ermöglichen, als man das vielleicht vor 30 oder 40 Jahren getan hat. Und das Problem ist aber nur, die Lösung kann nicht darin liegen, dass man jetzt einfach selbst mit Übergangsfristen das Pensionsalter hinaufsetzt, ich meine das Gesetzliche, weil da haben Sie natürlich auch ein ganz massives soziales Verteilungsproblem drinnen. Denn was hat der Schwerarbeiter davon, dass im Durchschnitt, aber letztlich dann der Angestellte oder der Fiskalratspräsident mit über 70 Jahren auch noch gesund genug ist, um zu arbeiten, wenn er selber eben körperlich ruiniert ist. Ja? Das heißt, sie müssten das ein bisschen differenzieren und das ist wahnsinnig schwierig. Das wissen wir ja letztlich aus so praktischen Erfahrungen wie der Berufsunfähigkeitspension, Invaliditätspension und dergleichen mehr. Also da bräuchte es dringend eine konstruktive Zusammenarbeit der großen politischen Kräfte, die sowohl eine soziale Empathie haben als auch ein ökonomisches Verständnis. Und das müssen sie zusammenbringen.